So, Sie werden feststellen, es gibt wieder einen Sprung in der Geschichte. Wir sind jetzt bereits schon im Jahr 1929, anders ist das jetzt hier nicht möglich. Und wir nähern uns immer mehr dem Titel unserer Lesung, nämlich der Frage, wem gehört die Welt? Oder aber man könnte das auch mit einem Ausrufungszeichen versehen, was Brecht dann später getan hat, in einem einfachen Zusatz, uns, Ausrufungszeichen. Dem kommen wir immer näher. Die SPD hatte 1929 am 1. Mai durch ihren Polizeipräsidenten Sir Giebel, vielleicht ist der gut bekannt, den Namen sollte man sich jedenfalls gut merken, denn wir haben auch heute noch viele Sir Giebels, demonstrierte dort in Berlin die Arbeiterklasse und ihre Familien. Zum Teil war das natürlich auch unterstützt durch oder groß unterstützt durch kommunistische Kräfte und organisiert. Nun ist es aber so, man sollte jetzt nicht glauben, es wäre sozusagen immer nur die KPD gewesen, sondern es gab auch zu der gleichen Zeit auch anarchistische Gruppen. Es gab zum Beispiel gerade auch 1929 am 1. Mai eine KPDO, das heißt Opposition. Und das heißt, die Kräfte waren schon auch teilweise gespalten, sodass man leider auch dort zu dieser Zeit keine einheitliche Demonstration sozusagen als Einheitsblock herstellen konnte. Und das hat sicherlich die Dinge in der fortlaufenden Geschichte dann auch geschwächt. Ganz abgesehen davon, dass mit zunehmender Faschisierung der noch existierenden sogenannten Weimarer Republik, die sich ja als demokratische Republik mit einem demokratisch gewählten Parlament ausgab, dennoch immer weiter voranschritt und durch diese Konstruktion dieser demokratischen Verfassung der Weimarer Republik letztendlich nicht in der Lage war, den Faschismus auch zu stoppen. Denn ich denke mal, Sie haben jetzt schon beim ersten Teil gelernt oder schon vorher, ich will jetzt nicht sagen, dass Sie es jetzt durch mich gelernt haben, aber jedenfalls gelernt. Der Faschismus als solches ist es nicht, sondern es ist das System, was dahinter steht. Und das ist der Kapitalismus, weil die Weimarer Republik und deren Verfassung selbstverständlich nicht den Kapitalismus angegriffen haben, sondern ihn forciert haben als die ökonomische Gesellschaftsform, mit der die Zukunft für alle Menschen zu erreichen ist, stand das selbstverständlich dahinter. Und dazu muss man natürlich sagen, dass es auch konkrete Beziehungen gab zwischen den damaligen Konzernbossen, wie zum Beispiel Thyssen und Krupp, die massiv dann diese faschistische Entwicklung in der Weimarer Republik durch ihre Finanzierung unterstützt haben. Wer das mal betrachten will, der kann zum Beispiel in die Thyssen-Villa gehen bei Essen, kennt ja wahrscheinlich jetzt ja jeder, ne? Und selbstverständlich in die Krupp-Villa, da wird man das wahrscheinlich so nicht sehen können, aber man muss es eben hinter den Zeilen lesen, wenn dort bestimmte Bilder oder Texte vorgetragen werden, dann muss man die Geschichte eben dort etwas anders interpretieren, dann kommt man zu dem Kern der ganzen Angelegenheit. Brecht hat diese Dinge beobachtet und sah, was dort auf die Menschen in der Weimarer Republik und wahrscheinlich auch auf Europa und auf die Welt möglicherweise hinzukommt. Denn die Konstruktion Hitlers war, wenn man aufgepasst hat, zu dieser Zeit schon, dass er im Grunde genommen aus Europa und aus der Welt ein faschistisches Projekt machen wollte. Das heißt also, die Beherrschung der Welt mit dieser Ideologie und gegen den Kommunismus war im Grunde genommen der prägende Kern dieser ganzen Angelegenheit. Und dazu hat er versucht, eben das deutsche Volk, auch die Arbeiterklasse, denn sie nannten sich ja Nationalsozialistische Partei, die Arbeit der Klasse in diese Pläne mit einzuspannen, um dann dort diese Herrschafts- und Machtansprüche immer weiter auszudehnen. Also das erkannte Brecht durchaus. Selbstverständlich haben das die Kommunisten auch erkannt. Das heißt, die haben es also eigentlich schon viel früher gesehen, was dort auf die Menschheit zukommen wird. Aber wie das auch heute teilweise so ist, die Kommunisten können schon ganz gut analysieren, wie das die Entwicklung auch in Europa und weltweit ist oder kommen wird. Nur die Menschen müssen es eben gleichermaßen mitvollziehen können. Das Problem wäre eigentlich zu lösen. So, also so war es damals dann eben auch. Brecht hat für sich entschieden, ich werde dagegen kämpfen. Und ich werde dagegen kämpfen mit den Fähigkeiten, die ich habe, nämlich ich bin Schriftsteller und ich bin Dichter und ich schreibe für das Theater. Und dort soll im Grunde genommen das platziert werden, was ich also einmal an der Entwicklung kritisiere, ablehne und wie ich mir gleichermaßen aber, um nicht nur abzulehnen, sondern gleichermaßen entwickle, wie eine zukünftige Gesellschaft vielleicht aussehen soll, sollte. Und das war für ihn nun mal eine sozialistische Gesellschaft. Insofern schrieb er also nicht nur Lyrik und Theaterstücke, sondern sogenannte Lehrstücke. Das hört sich jetzt ja gerade Lehrstück so nach lehrerhaft an und mit dem Fingerzeig. Ich würde jetzt mal so sagen, also es ist bei manchen Lehrstücken ist es so. Also kommt es mir jemals so vor, dass es sehr mit dem Fingerzeig ist und sehr akademisch auch ist. Und das ist sicherlich auch ein Problem von Brecht gewesen, dass er war ja nun mal Intellektueller und er war nun mal kein Industriearbeiter und er war Kulturarbeiter. Ja, und dann war es natürlich schon leicht möglich, solche Lehrstücke auch so zu verstehen, aha, so muss ich mich jetzt da verhalten. Während aber es anders gemeint war natürlich. Ne? Die Lehrstücke dienten dazu, um, sagen wir mal, die Dialektik, wie ich das vorhin erklärt habe, die Widersprüche innerhalb von Menschen, innerhalb von Menschengruppen, innerhalb der Gesellschaft zu erkennen und daraus eine Lösung zu entwickeln, die nicht unbedingt vorgegeben ist, sondern die angeboten wird. Also nicht jetzt, wenn du das erkennst, dann musst du Folgendes machen und dann wird das passieren. Das waren diese Lehrstücke eindeutig nicht. Ja? Und man sollte sich mal die Mühe machen, sie daraufhin auch zu untersuchen, weil ich tatsächlich glaube, es ist schon anders, wie wenn ein Lehrer vor der Klasse steht und sagt, so jetzt hört mir mal zu, Folgendes gilt. Und nur das werde ich euch nachher abfragen und nur das habt ihr zu tun. Das ist schon etwas anderes. Also zum Beispiel in dem Stück Die Maßnahme. Da passiert auch das, was ich vorhin schon mal angeschnitten habe, nämlich nicht genau das, was man eigentlich erwartet. Er führt nämlich dort eine Figur ein, einen jungen kommunistischen Genossen. Das ist auch gut so, da wird man erstmal sagen, ja, das passt ja. Aber nun ist es ja so, dass dieser junge Genosse sehr spontan, sehr beweglich ist und er möchte am liebsten gleich alles verändern und sofort, von heute auf morgen, Revolution gleich jetzt. Und das, wenn ihr nicht mitmacht, mache ich das alleine. So, also das heißt, so einen jungen Genossen führt er da dort ein. Und es soll natürlich damit klar werden, Moment mal, das ist ja schön, dass du sagen wir mal, Kommunist bist und die Welt zum Sozialismus entwickeln wirst, aber alleine, ohne Solidarität und ohne Gemeinschaft und ohne bestimmte Arbeiten an bestimmten Punkten wirst du das wohl nicht schaffen. Und dem jungen Genossen geht es dann auch natürlich nicht gerade gut in seiner Entwicklung, weil eben die andere Seite versucht, dort auch Druck auszuüben. Also diese Lehrstücke, die sind nicht so einfach in einer Entwicklung, dass am Ende was Schönes rauskommt, das brauchen wir nur kopieren, sondern es sind einfach Dinge, da muss man etwas herausziehen, wenn man das möchte. Wenn man das nicht möchte, dann sagt man, ja gut, das war schön, das war interessant, aber mehr auch nicht. Und ich glaube, da würde man da jetzt eigentlich den Brecht vergewaltigen, was ja oft im Theater geschieht. Dann komme ich jetzt, ich sprach es gerade schon an, wem gehört die Welt? Das war ein erster Film. Bert Brecht hatte zu der Zeit als die Arbeiterklasse in der Weimarer Republik sehr zu leiden hatte unter hoher Arbeitslosigkeit. Es waren zu dem Zeitpunkt nahezu 6 Millionen Arbeitslose. Und das war schon ein ganz großes Problem für diejenigen, die eben keine Arbeit hatten. Und er versuchte nun über so einen Film deutlich zu machen, wie man auch, sagen wir, diese Arbeitslosigkeit sozusagen parallel zu dieser kapitalistisch existierenden Gesellschaft organisieren kann. Denn man muss ja irgendetwas tun. Es nützt vielleicht nicht unbedingt, ja, ich warte mal, bis die Revolution da ist, dann wird das alles besser. Sondern es muss ja zu diesem Zeitpunkt etwas geschehen, dass es auch, sagen wir, überbrückbar ist und dass auch diese Gesellschaft für diese Masse von Menschen lebensfähig wird. Und eigentlich nicht so, wie Hitler das dann nachher gemacht hat. So ungefähr, kommt zu mir, ich gebe euch Arbeit und damit ist das alles in Ordnung. Sondern sich zu organisieren, dagegen zu kämpfen, aber trotzdem überleben zu können. Und das fand in Berlin zum Beispiel dadurch statt, dass Arbeitslose, die ihre Wohnung auch verloren hatten, in eine Siedlung zogen und die nannte sich Kuhle Wampe. Wer nach Berlin fährt heute, der kann das immer noch. Ich glaube, es ist die S-Bahn Nummer 7, aber ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube schon. Die fährt also ganz weit raus bis Kuhle Wampe und dort gab es ein Zelt und sozusagen Schrebergartenlager, wo die Arbeitslosen unter in der Arbeiterklasse sich organisiert niedergelassen haben. Und nicht nur einfach so, um dort irgendwie zu hausen, sondern sie haben schon natürlich das organisiert, sie haben Räte dort gebildet und haben miteinander besprochen und diskutiert, was eigentlich hier vor Ort zu geschehen hat. Sie haben dort Schulen aufgezogen, sie haben ganz viel Kulturarbeit gemacht und auch dort natürlich gab es Streit, ja, dann haben die sich auch schon mal geboxt. All diese Dinge, die dort dazugehörten, hat Brecht versucht in einem Film darzustellen. Also dieser Film ist wirklich sehenswert. Ich würde ja vorschlagen, wenn Courage das irgendwie hinkriegen könnte, mal diesen Film zu besorgen bei der Filmbildstelle, vielleicht hier in Wuppertal, ich meine in Essen, und sich den mal anzuschauen. Es ist wirklich ein sehr sehenswertes Dokument, um sich in die Situation der arbeitslosen Bevölkerung damals in Berlin und der Organisation daraus heraus in der eigenen Kultur auch betrachten zu können. Ja, dann passiert natürlich das, was wir wissen, die Machtübernahme Hitlers im Januar 1933. Dann bereits am 27. Februar 1933 der Reichstagsbrand. Und wie Sie wissen, sind ja eben die Schuldigen natürlich nicht dort gesucht worden, wo sie eigentlich waren, sondern man hat ja dann die Kommunisten und die Juden vorgeschickt und sie hätten im Grunde genommen, weil sie ja eh den Staat beseitigen wollen, hat man dann beschuldigt, diesen Reichstagsbrand verursacht zu haben. Und das hat dann dazu geführt, dass natürlich sozusagen über Nacht ganz viele Menschen, die Kommunisten waren, die auch in führender Position waren, aber auch Literatur- und Kulturschaffende im Allgemeinen, über Nacht sozusagen gefährdet waren, in Berlin weiter auch ihre Arbeit zu tun, weil sie ja gegen das Regime sozusagen gearbeitet haben durch ihre kulturellen Beiträge. Das war übrigens für Erich Mühsam, den ich vorhin schon erwähnte, war das so. Nur Erich Mühsam hat es leider jetzt nicht mehr geschafft. Er hatte bereits die Fahrkarte in der Tasche, tatsächlich in der Tasche, um nach Prag auszureisen, hat aber gesagt, ich muss mich erst noch um ein paar Kollegen kümmern, die gefährdet sind. Ja, und genau in diesem Augenblick ist er dann verhaftet worden, bis er 1934 im KZ umgebracht wurde. Er wurde natürlich behauptet, er hat sich selber umgebracht, aber das ist nachweislich nicht der Fall gewesen. Also Brecht war gefährdet, Heinrich Vogler war gefährdet, der hat das schon vorher erkannt und ist dann in die Sowjetunion gegangen. Für Brecht wurde jetzt, nachdem dann die ersten Judenpogrome kamen im April 1933, die Bücherverbrennung dann im Mai 1933, wo also für Brecht eigentlich klar war, also die Vernichtung ist nicht nur des menschlichen Seins und die Umwidmung für faschistische Ziele, sondern es ist auch eine komplette Zerstörung der bis dahin erarbeiteten deutschen europäischen Kultur. Also Bücherverbrennung, gerade für jemanden, der in diesem Genre eben tätig ist, ist im Grunde genommen die Verletzung oder die Tötung des Lebens, weil ja eigentlich dann diese Arbeitsmöglichkeit genommen wird. So zu schreiben, wie man es richtig hält und vor allem natürlich nicht gegen eine Regierung oder ein sich gerade herausbildendes Regime. Und das war jetzt für Brecht so geworden, dass er eigentlich immer nur noch unter Gefahr arbeiten konnte, beziehungsweise Zwischenaufenthalt im Ausland einräumen musste, wie in der Schweiz oder in Wien zum Beispiel, um überhaupt weiterarbeiten zu können. Und er musste eigentlich so versteckt oder verklausuliert schreiben, dass man schon Mühe hatte, darauf zu kommen. Auch sein Film Coole Wampe ist verboten worden. Man hat ihm dann Agitation und Propaganda für den Kommunismus vorgeworfen. Das hat natürlich Brecht versucht, in einem Rechtsspruch dann noch klären zu können. Ist auch dann geklärt worden, zunächst mal, weil einfach der Widerstand von Seiten der kommunistischen Bewegung her zu groß war, um das verbieten zu können. Wurde also erstmal aufgeführt. Aber nach und nach wurde es für Brecht dann eben nicht mehr möglich, arbeiten zu können, sodass er den Entschluss fasste, ins Ausland, in die Emigration zu gehen. Und das ist eine Entscheidung. Also er ging zunächst mal in die Schweiz und dann ging er nach Dänemark. Das ist natürlich eine Entscheidung, aus dem Bereich herauszugehen, aus dem Leben herauszugehen, aus dem man kommt. Nicht die Erwartungen von dem, was einen erwartet in der Fremde. Ich erinnere nochmal an die eine Lesung vor einiger Zeit, der auch in der Emigration gelebt hat und dem man ja auch vorgeworfen hat, ja, du bist ja nach Paris gegangen, wärst doch hier geblieben. Ja, man hat den Steckbrief nicht gesucht, ne? Das war einfach gar nicht möglich. Diese Dinge muss man einfach betrachten. Also Brecht ist jetzt nicht aus lauter Lust und Dollerei und was ihm dann so gut ging. Es ging ihm nicht so schlecht in Dänemark. Es ging ihm nicht so schlecht in Schweden und auch nicht in Finnland. Ja? Er war eigentlich immer gut untergebracht, aber er war eben Emigrant und er war auch in der Emigration ständig bedroht. Bis er dann schließlich auch dort konkret bedroht war, als die Faschisten dann schon bereits Dänemark nach und nach eroberten, bis dann eben den ganzen skandinavischen Bereich. Ist aber gleich Thema danach.